Die Nachrichten von SRF um 10 mit Olivia Limacher. Wir beginnen die Sendung in Russland. Dort sind innerhalb weniger Stunden 2 Brücken eingestürzt, beide nahe der Grenze zur Ukraine. Es habe mehrere Todesopfer gegeben und Dutzende Verletzte, melden die regionalen Behörden. Zuerst stürzte eine Straßenbrücke in der Region Bryansk ein, über einer Eisenbahnlinie. Ein Zug ist dabei entgleist. Der Gouverneur der Region sagt, 7 Menschen seien ums Leben gekommen, 66 seien verletzt worden und eine Explosion habe zum Einsturz geführt. Nur wenige Stunden später meldet der Gouverneur der russischen Region Kursk, dass eine Eisenbahnbrücke eingestürzt sei. Ein Güterzug sei dabei entgleist, es habe eine verletzte Person gegeben. Zum Krieg im Gazastreifen. Die Hamas meldet, Israel habe im Süden des Gazastreifens ein Verteilzentrum für Hilfsgüter angegriffen. Dabei habe es mehrere Tote und Dutzende Verletzte gegeben. Betrieben wird das Verteilzentrum von der Gaza Humanitarian Foundation, einer umstrittenen privaten Stiftung, welche die Verteilung der Hilfsgüter im Gazastreifen übernommen hat. Die Stiftung sagt in einer Mitteilung, es habe keine Zwischenfälle gegeben. Die Berichte, die die Hamas verbreite, seien unwahr und frei erfunden. Sie habe in den letzten Tagen 4,7 Millionen Mahlzeiten verteilt. Überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten zurzeit nicht. Wir kommen in die Schweiz zur Situation im Walliser Lötschental nach dem Gletschersturz. Dort habe sich die Lage in der Nacht nicht wesentlich verändert und bleibe angespannt, sagt der regionale Führungsstab auf Anfrage von Radio SRF. Beim Berg oberhalb von Platten, dem kleinen Nesthorn, seien weitere kleine Abbrüche beobachtet worden. Der Kegel auf dem verbleibenden Birchgletscher fülle sich wieder. Vorsichtig positiv äußern sich die Behörden zum Fluss Lonza. Der Pegel des Sees, der sich hinter dem Schuttkegel im Tal gebildet habe, sei wieder etwas gesunken. Weiterhin sei es aber nicht möglich, dass Einsatzkräfte ins verschüttete Dorf Platten gehen können, um mit Aufräumen und Sicherungsarbeiten zu beginnen. Das sei noch zu gefährlich. Der Führungsstab beobachte die Situation weiter. Fleisch, das mit sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS verseucht ist, wird im Kanton St. Gallen weiter verkauft und das, obwohl die Grenzwerte überschritten werden. Das bestätigt der Kanton St. Gallen gegenüber der NZZ am Sonntag. Es seien noch keine Verkaufsverbote verhängt worden, obwohl in Proben von 15 Höfen die Grenzwerte überschritten worden seien. Der Verzehr von solchen Fleischstücken sei aus heutiger Sicht gesundheitlich vertretbar. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen kritisiert das Vorgehen des Kantons St. Gallen. Es sei nicht konform mit den Vorgaben des Lebensmittelrechts und man habe den Kanton St. Gallen mehrfach darauf hingewiesen. Das Wetter. Zeitweise sonnig und schwül waren bei 28 Grad. Dazu gibt es stellenweise Gewitter. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Jan von Tobel.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Persönlich live aus dem Radiostudio Basel. Ich darf heute einladen zu zwei spannenden Lebensgeschichten. Der Fotograf und Regisseur Marco Grob hat schon Leute fotografiert, die unsereins nur vom Fernsehen her kommen. Barack Obama, Lady Gaga, George Clooney und. Aber auch Menschen in Extremsituationen, in Krisengebieten. Fürs Time Magazine ist er überall auf der Welt gewesen. Heute ist er hier. Herzlich willkommen, Marco.
Hallo, mein Name.
Wie ist das für dich, als Fotograf immer in Verbindung gebracht zu werden mit so Prominenten?
Ja, das, ich glaube, ich habe mich daran gewöhnt. Das ist natürlich etwas, wo du wie vorausgeht, wie ein Schatten, wenn du das gemacht hast, wo ich gemacht habe. Es ist natürlich auch ein Teil, ist gut daran, weil das so eine Art reflektiert auf eine gewisse Liga, wo man spielt, und das ist beruflich gut. Aber ich versuche es immer irgendwie so. Für mich hat es nicht mehr die Bedeutung sicher, die es mal gehabt hat.
Teddy Kaufmann hat schon vor 80 Jahren als Kind die ersten Theaterrollen gespielt. Auch mit 90 ist sie immer noch auf der Bühne und begeistert voller Spielfreude das Publikum. Keine Frage, sie ist eine Basler Schauspiellegende. Herzlich willkommen, bist schön, dass du hier bist.
Dankeschön.
Du hast den 90. Geburtstag sozusagen auf der Bühne vom Kulturhaus Hebsen gefeiert. Was ist da abgegangen?
Ja, das war sehr heftig. Also, da ist sehr viel abgegangen. Das war einfach eine Show. Wir haben natürlich schon gespielt. Wir haben ja mein Mösli gehabt.
Ja.
Und nachher ist da das ist ein riesen Torte aufgestellt worden auf der Bühne. Es haben x Herren haben da geredet. Der Dani selber, sein Papa, der Hebsen ist gekommen. Hat mich sehr geehrt. Und es ist also, und natürlich alle gesungen.
Und was hat das Publikum gesagt? Was hat es für Reaktionen gegeben auf die 90er? Was sagen die Leute?
Das ist ganz verschieden. Die meisten sagen, so wie sie möchte ich auch mal werden.
Was sagst du denen?
Ja, das muss man halt einfach selber etwas dafür tun.
Okay. Also von nichts kommt nichts.
Nein, von nichts kommt nichts. Das ist ja so.
Marco Grob, wenn du jetzt Teddy so hörst reden, ich meine, du bist 30 Jahre jünger. Was geht dir durch den Kopf?
Ja, es ist natürlich schön und beeindruckend, muss ich schon immer sagen. Also, ich gerne immer, wenn ich Herrschaften oder Damen treffe, die viel älter sind, aber alle voll mit Leben sind. Mhm. Und es gibt immer eine Perspektive, und wie ein Vorbild, dass man irgendjemand könnte, dass man das Leben eigentlich recht lange weitergeht. Und das ist immer so ein Zeichen, wie sie jetzt für viele ist.
Also Pensionierung irgendwie ein Thema für dich jetzt mit 60?
Nein, überhaupt nicht.
Ah, du lachst.
Ich komme immer so Post über jetzt. So von, ja. Das können sicher die Leute im Publikum an, also die Gouverne und Was ist denn das genau? Und ich rühre es immer fort, weil für mich, also, das ist für mich undenkbar.
Also undenkbar, überhaupt mal aufhören zu arbeiten? Ne?
Ja, also ich finde das Konzept von der Rente, ich verstehe das, wenn jemand angestellt ist. Das ist absolut keine Frage. Aber für mich ist es eine ganz andere Geschichte. Und ich finde, als Konzept muss man sich überlegen, man ist dort 40 Jahre, 50 Jahre drin und hört dann auf. Ich meine, das kann nicht gesund sein. Mhm. Also für die Leute sicher, also wenn man die Strassenbau schafft, okay, aber bei mir, das kann man nicht vorstellen.
Hätte ich immer aktiv sein, ist ja deine Devise, oder? Also das ist jetzt so, das ist ein bisschen Sommerpause und so, im September geht es schon mit dem nächsten Stück los.
Ja.
Also weißt du schon, was für eine Rolle hast? Wie geht man das an? Das weisst du nicht.
Nein, ich weiss, er hat ein Stück geschrieben. Wir haben jetzt
Dani von Wattenwil,
der das von macht. Der gehört ja auch aus Kulturhaus. Ja. Und er hat ein Stück geschrieben und diesen Monat haben wir irgendwann die Leseprobe. Mhm. Und dann von denen
wird was heisst das, Leseprobe?
Ja, da liest jeder seine Rolle. Da
dann kommst du dir eigentlich zuteilt.
Ja, dann erleben wir ein Stück das erste Mal.
Und wenn du nicht einverstanden bist mit der Rolle?
Ich bin immer einverstanden mit dem Dani von Wattenwil.
Ja,
immer.
Ich meine mit der Rolle.
Ich spiele jede Rolle.
Immer. So anpassungsfrei. Sicher. Ja gut, also Marco Grob, du hast viele, viele Jahre von deinem Leben in New York verbracht. Mhm. Jetzt wieder primär das alte daheim, wo du aufgewachsen bist. Seit 3 Jahren in Partnerschaft mit der Sophia. Kannst du jetzt schnell einen Einblick geben in dein aktuelles Arbeiten? An was bist du gerade?
Also, ich mache im Moment viel Filmplakat. Also,
Filmplakat?
Ja, also, ich mache eigentlich meinen Lebensunterhalt im Moment mit diesen Plakaten, die man sieht, von der grossen Kinofilm. Und für das muss ich immer noch die ganze Zeit reisen.
Also wir reden von Hollywood?
Ja. Also, 99% von meiner Arbeit ist aus Hollywood und ich habe mich vor ein paar Jahren einfach entschieden, Amerika zu verlassen. Und bin jetzt eigentlich auch wieder gern da, aber ich muss immer noch zum Arbeiten. Wenn ich arbeite, muss ich in der Regel auf Kloten zuerst. Also nicht, ja. Wir arbeiten nicht in Amerika per se, wir arbeiten nicht, also wo auch immer, das kann in Australien, Südafrika sein.
Das prägt ja deine ganzen 40 Jahre als Fotografregisseur, wo du unterwegs bist, das ständige Unterwegssein, auch, dass man nicht geregelte Arbeitszeiten hat, dass man immer Standby quasi muss sein. Wie lebt sich da damit, immer Standby zu sein?
Ja, das Standby da sein, das kann schon irgendwie belasten, muss ich sagen. Ich habe schon einen Kollegen, der hat mir angerufen, und hat gesagt, wenn wir heute Abend essen. Und 10 Minuten später musste ich zurückrufen und sagen, ich kann nicht kommen, muss morgen in Israel sein.
Ja.
Das ist einfach so, wie der Beruf ist.
Gibt es einen Vorteil, wenn man nicht immer weiss, was kommt, was das Nächste ist?
Ja, es kann natürlich so wie eine Droge sein. Das Stimulanz ist so hoch, dass man die ganze Zeit so Inputs hat. Aber ich habe gemerkt, dass das für mich zum Teil dann sehr isolierend ist. Das ist nicht immer gesund.
Das ist die Welt vom Fotograf Marco Grob, Hedi Kaufmann als Schauspielerin. Du musst natürlich immer wissen, was als Nächstes kommt. Wie ist das mit dem Textlehren für dich?
Ja, das ist super, das ist kein Problem. Also, das mache ich schon seit Kind, lehre ich immer gleich. Und ich lehre es immer
kannst du uns da so Einblick geben? Wie machst du das?
Ja, ich lehre immer, sagen wir jetzt mal, 4 Seiten. Am Morgen lehre ich 4 Seiten. Die gehen dann den Tag durch bei mir im Kopf rum. Die Nacht im Bett gehen die auch durch. Wenn ich nicht mehr weiter weiss, mache ich Licht, dann schaue ich wieder. Dann geht es wieder durch. Am Morgen, wenn ich verwache, geht's auch wieder durch, und dann kommen die nächsten 4 Seiten, und so geht's, bis ich die ganze Rolle kann. Wenn ich aber dann auf der Strasse neben dir durchlaufe, dann kenne ich die nicht. Ich bin dann total in meiner Rolle.
Das finde ich aber speziell, wenn du das sagst. Indem du laufst auf der Strasse, gehst du auch wieder die Repetitionen durch. Habe ich immer, das richtig verstanden?
Immer. So, von dem Moment an, wo ich das Textbuch habe, geht bei mir nichts mehr anders. Und dann gibt es auch, dass ich auf der Strasse laufe und halt vor mir hinfludere.
Ja.
Aber wenn dann danach jemand kommt, denken sie, die alte ist durch. Aber das ist halt einfach so.
Aber ich muss sagen, für 4 Seiten habe ich 4 Monate.
Aber ich glaube, so wie du es jetzt erzählt hast, bist du der richtig einfach scharf drauf?
Total. Gickrig. Total.
Ach, gerade so.
Total.
Okay, ja, dann können wir es verstehen. Und ich meine, das ist ja das eine, können Text zu lernen, aber auch fit zu sein. Wie machst du das?
Das weiss ich eigentlich auch nicht.
Also, du wohnst im 3. Stock ohne Lift. Das ist schon mal einiges ein Stegenlaufen.
Ja.
Das ist ja schon mal einiges ein Grundfitness-Training.
Das habe ich so also, das habe ich aber schon
das hast du so gesagt?
Ja. Das ich, vor x Jahren, als ich eingezogen bin, habe ich gesagt, ich will nur zu oberst und ich will steigen. Weil irgendetwas muss ich ja machen. Ich gehe ja nicht ins Altersturn oder was weiß ich oder ins Fitness. Ich mache gar nichts. Ich habe eine super Familie. Ich habe 3 grossartige Töchter, Grosskinder. Ich habe eine wunderschöne Familie. Das kommt halt einfach auch von innen raus. Die tragen mich durch mein Leben. Die sind immer von mir da. Und das tut mir einfach gut. Das gibt mir einen Inhalt. Und ich habe einfach Freude am Leben. Und wenn ich am Morgen verwachne, finde ich es auch toll.
Eben, und dann machst du es recht. Dann machst du es recht zu morgen, wenn wir vor der Sendung noch
voilà,
gehört haben.
Genau.
Oder? Mit allem drum und dran. Genau. Feier ist eigentlich jeden Tag das Leben, oder?
Ja.
Und bist anpassungsfähig. Das finde ich, was du vorher bewiesen
das
hast.
Das muss schon sein. Ja.
Das muss schon ein bisschen sein, oder? Weil es ist ja auch nicht jeden Tag einfach nur Sonnenschein.
Nein, also man muss natürlich, man muss ja nicht alles zeigen. Ich meine, ich habe auch ein Zipperlein, und dann, aber von dem reden wir dann einfach nicht.
Das ist eine Strategie. Marco Grob, sich anpassen müssen, das nehme ich an, ist gleich auch etwas gewesen, was du über viele Jahre gemacht hast, jetzt auch mit dem Reisen, wo man irgendwie in einen Einsatz kommt, vielleicht auch in eine schwierige Situation reinkommt, dass sich immer müssen anpassen, auch zum Übernachten und so weiter. Was hat das für einen Gewinn?
Ja, also, es ist eine mehr privilegierte Situation gewesen, dass ich in einem Logenplatz auf unsere Zeit und auf unsere Welt hat dürfen sitzen für etwa 10 Jahre, wenn das Sales of Time Magazine im Vertrag mit ihnen. Und ich bin in dieser Zeit etwa 10, fast 15 Jahre lang im Jahr etwa 250, 60 Tage unterwegs gewesen. Und ich habe viel dürfen sehen und viel dürfen einen Blick auf die Welt, wo wir drin leben. Und das war ein Anspruch, den ich hatte. Ich wollte wissen, wenn meine Zeit kommt und ich muss gehen, wo ich wissen, ich bin in dieser Zeit auf diesem Planeten und ich habe nicht die Augen zu tun, vor allem gut oder nicht gut gesehen. Und das ist sicher ein Ding gewesen.
Aber der Prozess vom Anpassen, wie hast du den erlebt? Um noch einmal auf das zurückzukommen, Entschuldigung.
Entschuldigung. Ja gut, ich meine, anpassen ist bei all diesen Berufen, ich glaube, ein Teil vom Spiel. Mhm. Wie dem wahrscheinlich auch. Also wir müssen uns immer anpassen an irgendetwas, an das Thema, an die Umstände, wo es ist und wenn es ist. Und das ist etwas, wo nach so manchem Jahr bei dir wahrscheinlich noch viel mehr, dass einfach im Blut ist. Mhm. Ich bin sehr flexibel, immer noch.
Und du hast an verschiedensten Orten auch gelebt auf der Welt. Also jetzt Kapstadt, Berlin, London, Hamburg, 2008 auf New York gekommen, wo du eben viele Orte nachher quasi Wurzeln geschlagen hast. Wie hat da der Marco aus Olten zu New York Fuß gefasst?
Ja, also ich bin zuerst in Kapstadt gewesen, wie du vorhin gesagt hast, und das hat mich so ein bisschen vorbereitet auf die Zeit. Es ist relativ tough gewesen, oder? Weil man ist wirklich am Kap der guten Hoffnung, wortwörtlich. Und dann habe ich in New York einfach so gesehen, dass ich, einen Lucky Break gehabt, wo ich nachher irgendeinen Job machen konnte, der dann gesehen worden ist.
Also das heisst, es hat jemand müssen da sein, der dir eine Chance gegeben hat, genau, im Leben.
Ja,
das
genau.
Ist wer gewesen, oder was? Oder?
Also, es hat verschiedene. Also, in jeder Biografie hat es verschiedene Leute, die einem geholfen haben.
Die wichtigste
Weichenstellung. Also, es ist sicher, wo ich einen Agent gefunden habe. Und dann auch, eigentlich, wo ich die ersten Jobs bekommen habe, sicher bei Time dann. Und auch New York Magazine. Und das hat mich das New York Magazine hat mich in der Stadt irgendwie bekannt gemacht. Und weil alle in der Stadt gewesen sind, hat's dann so im grösseren Rahmen bekannt gemacht. Und dann hat sich so einfach ein bisschen bewegen. So nach etwa 6-7 Monaten hat
was
sich
ist denn die prägendste erste Auftrag gewesen?
Das ist sicher meine erste Titelgeschichte für Time. Das war damals mit der Hillary Clinton. Sie war damals Außenministerin und nachher hat das richtig
angefangen. Also die gehen fotografieren.
Ja.
Das ist dann schon ein Druck.
Ja.
Wie hast du das erlebt?
Ich glaube, es ist komisch. Ich werde so ruhig, bevor ich es arbeite. Ruhig und konzentriert. Das ist sehr ähnlich wie einem Sportler. Bevor, ja. Also du musst irgendeine Ruhe finden, dass du kannst ganz konzentriert in das hier gehen, egal wer es ist. Also weißt du, du gehst öfter in ihn und spürst, du kannst ja viel nicht wissen, also musst du viel mehr spüren. Was kommt, weisst du noch nicht, also don't know, feel it. Und nach dem Motto, nein, eigentlich nicht so, ich muss sagen.
Und das ist nachher gut über die Bühne mit dieser Hillary Clinton.
Ja.
Das ist so quasi nachher eine Referenz geworden, oder, Mimia?
Es war ein Einstieg, das war der erste Job, den die damalige Fotodirektorin von Time gemacht hat, bei Time.
Ja.
Die legendäre Kira Pollack. Und nachher hat sie mir ich habe gerade für das, als ihren ersten Job. Und von dem Moment weg haben wir etwa 10 Jahre haben wir kollaboriert.
Finde ich spannend, oder? Irgendjemand muss einem ja das Vertrauen auch schenken.
Ja.
Oder? Ich weiss nicht, wer das bei dir war. Hedy Kaufmann als Schauspielerin, gibt es bei dir auch jemanden, der dir mal einmal einfach eine grosse Chance gegeben hat im Leben, um das zu machen, was du heute machst und immer noch machst?
Ja, also das ist natürlich in der Märchen, ist es mein Papa gewesen, der die Märchen von mir geschrieben hat. Und was noch dann sehr wesentlich war, ist dann der Hebsen gewesen.
Dort in Basel?
Ja,
oder im Hebsen-Theater.
Während dem Schminken, das ich neu gespielt habe, habe ich zu dem, wo uns geschminkt hat, habe ich gesagt, ich würde gerne mal sagen wir jetzt ein Trommeli oder ein Charivari spielen.
Ja.
Und dann hat er zu mir gesagt, oh, das geht sofort, das mache ich für dich. Und effektiv, nach 10 Tagen, hat mir der Hebsen angerufen und hat gesagt, Frau Käufmann, Sie möchten gerne im Charivari mitspielen. Und ich gesagt, jo. Und er hat gesagt, also kann ich Sie anschauen? Wo spielen Sie gerade? Ach, habe ich gesagt,
ja.
Im Gundeldinger Casino spiele jetzt gerade Tax. Dann hat er gesagt, das ist wunderbar. Und dann ist er gekommen. Und nachher hat er mir gerade wo Gott die Chance
gegeben. Aber ich glaube, bei dir, Hedi, ist es auch mehrmals im Leben gewesen, dass du eine Chance bekommst. Mhm. Ich denke jetzt hier in diesem Ensemble, die dritte, goldige Generation, das sind ja alles Schauspielerinnen und Schauspieler, die über 65 sind, die dir einen riesen Erfolg haben mit den Stücken, die dir hier zum Besten geben. Mhm. Was ist das für eine Chance gewesen für dich, dort mitzumachen?
Also, das war eine riesen Chance gewesen. Ich, also, im allerersten Mal, wahnsinnigen Dank an Dani von Wattenwil, dass er überhaupt an uns geglaubt hat.
Er ist der ist eigentlich die Person, die die Chance gibt. Was hast du gedacht von dieser Idee am Anfang?
Von der Dose. Von er mir gesagt hat, ich will ein neues Ensemble aufstellen mit Älteren, habe ich gerade gedacht, das geht in die Hose. Also,
warum hast du
jetzt Hilfe gehabt? Ja, was geht denn jetzt? Geht die Alten anschauen? Also,
aber das Gegenteil passiert,
ja, oder? Ja, wir sind immer ausverkauft gewesen. Wir sind bis zum letzten Tag und immer wieder ist es wieder aufgenommen worden und wir sind wieder ausverkauft gewesen. Und immer wieder. Und dann sind wir noch nominiert gewesen für ein Prix Valo. Und die Leute haben uns gesagt, und auch wenn ich auf der Strasse in den Läden, wo ich gegangen und stand, heisst, gell, sie spielen wieder. Und
also, Marco Grob, gell, wir verstehen das irgendwie.
Ja, schon, ja.
Das ist doch irgendwie eine grosse Faszination, euch auch so zu sehen und zu erleben, auch jetzt die so zu erleben.
Ja, es macht auch Spass.
Es braucht auch Mut, das zu machen, oder?
Von uns hat es keinen Mut gebraucht. Ich habe schon gewusst, dass wenn ich hinter einer Rolle stehe, aber das Ganze habe ich einfach gefunden, das ist unglaublich. Und er hat recht gehabt.
Seit Schauspielerin Hedi Kaufmann hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit dem Marco Grob, der uns vorher vom ersten Fotoauftrag mit der Hillary Clinton erzählt hat. Ich meine, das braucht ja auch ein bisschen Mut, nachher solchen Leuten gegenüber zu stehen, oder?
Ja, also Mut, nein, das ist ja nicht ein Raubtier. Also, obwohl, man kann es manchmal mit dem vergleichen, Dynamik kann sehr ähnlich sein, dass ich wie so ein Naturfotograf fast ein bisschen schaue, dass der Wind nicht, von vorne kommt und nicht von hinten und die Witterung über, oder wie ein Jäger. Naturfotografen sind ein bisschen ähnlich wie Jäger. Die müssen die Natur verstehen und auch mit dem umgehen können. Und das ist bei mir nicht unähnlich manchmal. Ich muss das immer ein bisschen anpassen und immer ein bisschen schauen. Und viel beobachten, ja.
Aber jetzt auch, wenn du hast ja mehrere Präsidenten auch fotografiert, amerikanische, so in so das Weisse Haus zu kommen, in so ein Oval Office rein. Ich muss jetzt gleich schnell fragen, wie erlebt man so etwas?
Ja, das erste Mal ist sicher, ich bin ein Jura-Südfüßler. ich habe meine Füße aufgenommen auf diesem Teppich, mit dem Adler, mit den Pfeilen und den Dingen, die immer zeigt, ob die USA Krieg haben oder nicht, was meistens eben leider so ist. Und habe meine Füße aufgenommen auf dem Teppich vom Oval Office, weil mir damit am nächsten Tag, wie ich kann glauben, dass ich überhaupt durchgesehen bin. Für mich ist es manchmal mehr der Raum oder der Ort, wo ich bin, als Personen, die ich dort treffe. Mhm. Die kommen und sie gehen. Mhm. Aber die Institution selber, die ist dort. Ja. Und ich gehe gerne in Räume ein, wo schwierig ist, hier zu kommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, schon als Jugendlicher habe ich das gehabt. Ich komme gerne so in die Hintereingänge. Ja.
Security-mäßig ja, auch, oder? Ja. Auch das Ganze durchlaufen und so. Und was sagst du? Also, weißt du, jetzt, um irgendwie bei so Superstars zu sein, oder eben bei amerikanischen Präsidenten, wo du x, fotografiert hast, oder Leonardo DiCaprio, oder auch die Liste ist so lang, dass ich gar nicht mehr weiss, wer. Sagst du hier, jetzt bitte lächeln, oder wie machst du das? Wie gehst du mit denen um? Lächeln?
Nein. Ich hasse, wenn die Leute lachen auf den Fotos.
Was?
Der Trump hat wollen lachen. Er hat gesagt, kann ich lachen? Sag ich ja schon, aber dann drücken wir es nicht.
Dann hat er aber schnell nicht gelacht.
Ja, genau. Es ist einfach so, dass das Lachen ist unsere erste Form von, es ist fast wie eine Maske, wo man unser richtiges Gesicht dahinter kann verbergen kann. Der Faltenwurf, den wir haben im Gesicht und was das Leben unser Gesicht gestaltet hat. Wegen dem ist das ein Grund, warum als Politiker immer lächeln auf die Fotos. Du zeigst wortwörtlich nicht dein neutrales Gesicht. Und ich sage eigentlich gar nichts. Ich gehe hier und überlasse das. Es ist fast wie ein Vakuum. Ich mache ein Vakuum und forciere nachher den anderen, das Vakuum zu füllen.
Was hast du über all die Jahre, wo du das machst, über Gesichter gelernt? Also das, Physiognomie, oder?
Physiognomie, also ich habe eine Obsession mit Gesichtern. Ich sage immer über Genetik aus. Genetik ist der eine Teil, aber man sieht im Gesicht, ob man den grössten Teil vom Leben happy war, ob man Krankheiten hatte, ob man Schicksalsschläge hatte, wie man sich ernährt. Zum Beispiel, wie man lebt, Glück, all das Zeug ist im Gesicht abgebettet. Und wegen dem, wo die eigentlich das Gesicht so aufnehmen, wie es neutral ist, weil das erzählt in sich die genaueste Geschichte. Ich kann es nicht die ganze Woche drin sehen, natürlich nicht, aber es ist immer ein Teil abgebettet.
Spannender Einblick in das Arbeiten als Fotograf von Marco Grob. Vielen Dank hier in der Sendung persönlich. Auch Hedi Kaufmann, Schauspielerin. Ja, also wenn ich in dein Gesicht schaue, ist mir klar, dass du einfach Lebensfreude pur daherkommst. Wir gehen mal zurück in der Zeit. Du bist hier gerade in der Gegend aufgewachsen, zu Basel, im Gundeli, als Einzelkind aufgewachsen. Der Vater Kriminalkommissär, Mutter Hausfrau und hobbymässig Auflösen. Ja, wenn du zurückschaust, hast du schon anfangs gesagt, bist du schon früh in die Theaterwelt reingekommen und man hat dich auch schon so ein bisschen ausgebildet. Dein Vater hat dich schon ein bisschen ausgebildet zur Schauspielerin. Wie hat das ausgesehen?
Ja, ich habe schon im Stadttheater, habe ich dann halt schon Privatkurs müssen
und
Ja, ich bin schon gepusht worden. Wenn die anderen auf der Strasse Völkerball gespielt haben, dann habe ich die Rollen in der Hand.
In welchem Alter?
Ja, es hat angefangen mit 10.
Das ist
kein Muss gewesen.
Das klingt jetzt so schwer, oder? Also du hast schon irgendwie Atemübungen und all das Ganze, was man macht, das hast du schon dann gelernt.
Ja, das habe ich schon.
Und Trauen von deinem Vater, also der war Kriminalkommissär, das ist schon ist jemand gewesen, oder? Wie hat das dich geprägt?
Ja, einfach, er ist ja daheim. Es hat einfach geheißen, wenn man folgt, was er gesagt hat. Ja. Er ist die Respektperson gewesen. Mhm. Was er gesagt hat, ist gemacht worden. Also, das ist bei uns schon so.
Und er hat, wenn ich das richtig verstehe, hobbymässig unter anderem eben noch Märchen geschrieben.
Ja. Und dann auch noch Lustspiel.
Ja,
das war irgendwie ein Ausgleich für ihn.
Ja. Und dort hast du die erste Bühnenerfahrung gemacht. Was ist das gewesen?
Super.
Nein, was hast du gemacht? Was bist du gesehen?
Im Heideli sind Weihnachten, ich bin Heideli gesehen.
Aha, ja. Also die Hauptrolle.
Er hat jedes Jahr von mir eine Hauptrolle geschrieben.
Ja.
Jedes Jahr, die 7 Jahre, bis eben, wie gesagt, Tax ist am Schluss gewesen.
Ja.
Und dann hat es wieder vorne angefangen. Die Märchen sind überall gespielt worden im Basel.
Und wie hat sich das entwickelt? Also du bist ja dann eine junge Frau geworden.
Ich bin dann eben ins Ausland, bin dann Sprachenlehrer, bin dann nach England.
Ja. Aber im Theater, wie hat es sich entwickelt? Wo bist du überall auftreten am Anfang?
Ja, weißt du, früher hat es so viel Öben gegeben, so Jodleröben und einfach Vereinsöben. Und die haben einem engagiert, da ist viel mehr Theater gespielt worden als wir jetzt.
Also so Unterhaltungsöben.
Überall im Volkshaus, im Gundeldinger Casino, überall ist man halt angefragt worden.
Ja. Also da erinnere ich mich auch, ich weiss nicht, Marco, du auch, oder? So Unterhaltungsöben vom Turnverein oder so, wo organisiert worden ist.
Alles, was es gegeben hat, ja.
Und da hast du dir einen Namen geschaffen?
Schon, ja.
Rückblickend hast du nicht viel auch verpasst in der Jugend?
Ich finde nicht. Ich liebe halt meinen Job und darum finde ich, ich habe gar nichts verpasst.
Und immer zu Basel geblieben, ausser jetzt mit diesen Sprachaufenthalten, oder?
Nein, ich habe dann 10 Jahre die Innerkrimi gespielt in Zürich.
Ja, aber weißt du, gelebt hast.
Jesus Gott!
Aber gelebt hast immer zu Basel, oder?
Ja,
eben, das hast du durchgezogen, oder? Im Gegensatz jetzt zum Marco, der ständig noch jemand anders ist. Aber jetzt ist er auch in der Wohlzolte, glaube ich.
Ja, also, ich muss sagen, also, ich bin so lang und ich bin viel Großstädte, auch immer noch.
Ja, klar.
Also, ich meine, das ist einfach so. Und wenn ich daheim bin, ich bin auf daheim. Ich genieße das dann auch, die Ruhe von der Kleinstadt.
Wir haben jetzt gehört, wie Teddy schon mit 10 eben die Schauspielausbildung angefangen hat und die ersten Rollen bekommen hat von ihrem Vater. Wenn wir in deine Kindheit gehen, das Alte mit einem Bruder aufgewachsen, Vater Ingenieur, Mutter Damenschneiderin und du mit der Vorstellung, Rockstar zu werden. Ja, in welcher Funktion? Also Gitarre, Schlagzeug,
genau,
oder was?
Genau. Ja, ich wollte Musiker werden. Da bin ich extrem. Wenn ich etwas mache, mache ich es in der Regel zu fest. Da muss ich sagen, wenn es wert ist zu machen, ist es auch wert, für es fest zu machen. und ich habe das doch in meinem Wesen und wollte Musiker werden. Und das ist eigentlich so weit gegangen, bis ich nachher bei Good News Zürich als Jugendlicher hatte, am Wochenende arbeiten.
Also da muss man konkretisieren. Mit 13 hast du bei Good News angefragt, also der Konzertverwalter Good News, ob du dort könntest arbeiten, irgendwie eben hinter der Bühne, in dieser Bühnenarbeit. Und das ist dir tatsächlich gelungen?
Ja, nicht nur mehr, sondern wir sind 6. hoch gewesen. Ja. Die haben unbedingt Leute gebraucht. Und ich bin 13, ich sehe Leute an und sage, wie viel seid ihr? Und ich sage, 6. Und dann sagt er, ja, am 3 am Nachmittag im Jockeli da in Basel ist das gesehen. Und mehr so. Und da habe ich auch gesehen, dass es möglich ist. Habe ich 2 Sachen gesehen. Ich habe gesehen, dass Zeug möglich ist, wo du denkst, ist unmöglich. Dass eigentlich das Wort unmöglich ist, oft ein Mangel an Vorstellungsvermögen. Und das Zweite ist eigentlich auch, dass ich in der Good News gesehen habe, das System, dass jemand etwas macht und es liebt, was er macht und wird zahlt dafür. und das ist für mich so wie ein Laserstrahl durchs Leben. Ich habe gedacht, okay, aber ich habe gemerkt, dass ich natürlich, bei diesen guten Musikern habe ich natürlich gemerkt, Mann, ich habe das Talent für das sicher nicht in dem Ausmaß, was es braucht. Das hat extrem wehgetan, aber habe noch einen dort auf fotografieren. Ja.
Und du hast ein Schlüsselerlebnis gehabt an einem Queen-Konzert. Was ist passiert?
Ja, also immer wenn Queen auftreten, sind das ein Highlight in der Saison. Und ich hatte das Privileg, es 5-mal zu sehen. Und Freddie Mercury ist etwas von den besten Performer, die man hätte sehen können. Und normal sind wir immer ganz vorne, ich bin immer durchgehackt, und Freddie mit seinem Fuß so gemacht hat, hat mich Papierbecher gezittert. Aber den Tag habe ich mich auf die Seite. Und ich musste mit dem Taschenlampe den Bühnenaufgang beleuchten. Und das hat mich völlig fertig gemacht. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass ich einen Einblick habe in die Dynamik der Band. Dass ich gesehen habe, dass eigentlich das Konzept viel schwieriger ist, als sie gedacht haben. Und nachher der Freddy interveniert hat und immer mehr interveniert hat bei der Band. Und 10 Sekunden später ist das Publikum wie eine Welle über die Dinge. Und da habe ich gelernt, du musst immer das Beste geben. Der Freddy hat gewusst, was er macht. Und du hast gemerkt, er mag nicht alles. Er kann nicht einfach auf die Bühne kommen, es ist seine. Er muss das auch holen, jeden Abend. Und das ist extrem auch für mich. Ich muss sagen, es hat mein Leben lang
die Lebenshaltung prägt, sozusagen.
Ein Teil von dem hat sicher eine Lebenshaltung prägt bei mir. Und das Privileg ist, dass ich es halt von so Leuten wie ihnen habe. Und das hat mein ganzes Leben in dem Sinne, ich bin überzeugt, nachhaltig verändert.
Also Teddy Kaufmann nickt, gell? Das kannst du jetzt gut nachvollziehen. Gibt es für dich auch Vorbilder? Vorbilder von irgendwelchen Schauspielerinnen, Schauspielern, wo du gesagt hast, die haben mich geprägt? Nicht wirklich, du bist einfach die Weg gegangen,
Nein,
oder?
Ich habe mich selber geprägt.
Ja. Ja, und bist geprägt worden durch all die Erfahrungen, die du gemacht hast, ja, oder? Ja. Durch all die Rollen, die du durch bist gegangen. Ja. Wenn wir in der Teenager-Zeit von euch beiden noch schnell hergehen, mit 18 hast du, Marco, eine Schnupperlehre gemacht als Fotograf.
Mit 16.
Mit 16, Entschuldigung. Und das ist hinten raus.
Komplett hinten raus.
Ja, das hat man gesagt, der kann das nicht.
Nein, der hat gesagt, ja, es tut mir leid, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, das ist nichts für sie. Ich muss aber sagen, in dieser Zeit müssen ausgestopfte Museumsvögel aufnehmen. Und zwar eben die ganze Sammlung vom Naturhistorischen Museum zu Olten. Und ich dachte, hey, man, das kann sie auch nicht sein. Ja. Und wahrscheinlich, wenn ich die Lehre bekommen hätte, wäre nachher, hätte ich wahrscheinlich gar nicht, den Beruf gar nicht weitergemacht.
Ja, das kann eben sein, oder? Ja. Das ist ja, du hast das alles nachher autodidaktisch gemacht, sozusagen, oder?
Ja, in der Kunst, die heisst mich auch nicht wollen, also habe ich es autodidaktisch gemacht.
Also, der Abschluss hast du als Maschinenbauzeichner.
Genau.
Aber geschafft hast du nie als das, oder?
Ja. Nein, also die Lehre ist bis zum 24. April 1985 bis so um 17:30 gegangen. Das weiss ich wirklich noch so genau. Und nachher in dem Moment war das Thema eigentlich so ein bisschen gegessen gewesen, ja.
Sagt der Fotograf und Regisseur Marco Grob. Hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 mit der Hedi Kaufmann, Schauspielerin. Wenn wir in deine Teenager-Zeit gehen, was bist du so für einen Teenager gewesen? Ständig im Ausgang, ständig auf der Piste?
Überhaupt nicht in den Ausgang. Ich durfte gar nicht in den Ausgang dürfen. Das war eine harte Seite gewesen.
Also sie haben dich so streng gehalten
daheim? Ja, schon. Aber wie gesagt, ich bin ja gar nicht, weil eben, das ist mit der Bühne ist da so viel gewesen. Ich habe zum Beispiel auch das Nordwestschweizerische Jodelfest in Basel, das war mal eine riesige Sache gewesen. Da hat mein Vater ein Stück gespielt, alles auf Berndeutsch, mit Kien, mit Geissen, mit allem auf der Bühne. Das war in der Baselhalle gewesen. Ich meine, das waren alles Sachen gewesen, die ich natürlich ewig musste lernen. Alles auf Berndeutsch, das ist dann
nachher ja, aber sag nicht, du hättest den Berndeutsch
gehört. Ja, doch.
Ja, komm.
Ja.
Das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen.
Ich sage, es ist hart gewesen. Ja.
Das ist eine harte Jugend, ja. Das ist ja so. Aber du bist auch mal Model gewesen.
Das habe ich auch gemacht.
Erzähl, was war das für eine Karriere gewesen? Wie ist es da dazu gekommen?
Da habe ich eine auf der Strasse angefragt, ob sie Fotos machen mit mir. Und dann habe ich das daheim gesagt. Dann hat der Vater gesagt, es kommt gar nicht in Frage, das will ich zuerst sehen. Und dann hat sich die da müssen zeigen. Und dann ist das eine Fotografin gesehen, die von Frauenfleiss und die Masche, hat es auch noch geheissen.
Die Masche?
Ja, ist alles gestrickt worden. Und so habe ich dann gemodelt. Und das ist noch recht heavy gewesen, auch nebenbei. Auf alle Fälle habe ich auch einmal, in einem Bart gelegt. Bin ich auf der Titelseite gesehen von dem Modeheftli. Und dann habe ich das heimgebracht, der Mama hat es gezeigt, jetzt ist es gerade verrissen. Ja.
Okay, also nachher war die Karriere fertig.
Die war fertig, als ich nach England bin. Da bin ich mit 20 Kilo mehr heimgekommen, da bin ich niemals mehr fotografieren.
Gut, das ist das britische Essen, oder wie?
Ja, das ist ja, das.
Aber eben, du hast jetzt gerade gesagt, du bist auch im Ausland. Also wenn jetzt du hörst, wo jetzt überall der Marco Grob unterwegs war auf der Welt, oder? Dann bist du wo denn im Ausland? Was hast du gemacht genau und wo bist du?
Ich war einfach da in England ein Jahr gewesen, wie jede andere, die da einfach in einer Familie und hat bei den dort in die Schule. Als Au-pair, okay. Und bei dort in die Schule.
Ja. Zum primär Sprachen.
Ja, klar.
Aber dort hast du schon ein bisschen können noch etwas nachholen, wo daheim so.
Ja, da hast du überhaupt nicht können nachholen. Dann bin ich einmal in Tennis spielen mit der Lady. Und dann habe ich dort einen Pilot gekommen und habe mich einladen. Dann ist sie nie mehr mit mir Tennis spielen. Das ist so. Das ist also so.
Wie bist du die Berufswahl angegangen? Also, du hast ja auch eine Berufslehre gemacht.
Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich gern gemacht. Das habe ich.
Das ist
aber noch mit Verkauf gewesen. Ja. Man ist immer noch, hat man noch können. Das Kardinal hat das geheißen seiner Zeit. Und das wäre jetzt ein Beruf gewesen von mir. Ich habe das toll gefunden.
Weil jetzt nicht die Schauspielerei die wirklich vollpackt hat, oder? Ja. Und ich nehme an, du hast schon das Leben lang von dieser Berufslehre noch profitieren können.
Immer wieder, ja.
Zum Beispiel Schreibmaschinen.
Ja, klar. Ja, ich bin ja dann auch, zeitweise bin ich einfach in einer Spedition und habe dort geschafft. Ja. Mein Ex-Mann war dort Chef. Ja. Und das war super. Ja. Ich habe gesagt, der einzige Unterschied ist einfach auf der Bühne klatschen sie. Wenn ich ins Büro komme, klatscht niemand.
Ja, das ist ein grosser Unterschied. Wie beim Marco auch, oder? Wenn er mit der Fotoarbeit, mit einem Fotoshooting fertig ist, klatscht auch niemand. Aber eben, vielleicht noch einmal schnell auf deine Arbeit, Marco. Wir haben jetzt von diesen Stars geredet, wo du fotografiert hast, wo wir jetzt hier nicht jeden einzelnen Star durchnehmen.
Nein, bitte nicht.
Aber das ist das eine. Für das Time Magazine bist du auch mit schwierigen Themen, Missständen unterwegs gewesen. Du hast Armut erlebt, du hast Elend erlebt. Was war das denn für ein Spagat in deinem Leben?
Ja, der Spagat war zum Teil schon sehr gross gewesen. Und zusätzlich ist er noch bei der UNO, also auf der UNO lange Zeit eigentlich für United Nations Mine Action Service geschafft, also wo Entminungen gemacht weltweit und unexplodierte Sprengstoffe aufräumt. Und der Spagat zwischen ein Tag bist du im Film und alles ist gut und alles ist luxuriös. Und zwei Tage später bist du irgendeinem in einem Ort und hast eine Flakweste an und einen Helm und als Schweizer, wenn man jemals in ein Kriegsgebiet kommt und eigentlich wirklich vor Augen hat, wie privilegiert wir alle aufgewachsen sind, wie privilegiert wir dürfen leben in diesem Land, das ist schon ein rechter Wake-up-Call. Also das ist etwas, was mich schon sehr, sehr berührt hat. Und das ist der Spagat, der zum Teil kann schmerzhaft sein. Also an dem Teil fragt man sich ja, was mache ich eigentlich? Es ist alles so oberflächlich und am anderen merkt man, dass einem fast verreist, dass man zum Teil Monate hat, bis man die Sachen, die man erlebt oder gesehen hat, kann verarbeiten. Und irgendwann ist Gott das immer hin und her. Das hat zum Teil schon am Recht gerüttelt.
Wenn wir uns jetzt auf Menschen fokussieren, da sind auf der einen Seite eben so Hollywood-Stars und Sterne, oder? Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel auch Mörder fotografiert.
Ja gut, also natürlich Mörder und natürlich Politiker, die... und dort ist das Problem, also ich habe das immer, das ist eines der Privilegien gesehen, oder? Dass man eigentlich die Leute, die das Ganze verursachen, trifft und in ihrem Heim zum Teil ist. Mhm. Und eine Woche später bist du im Irak oder du bist in Afghanistan oder so. Und das sind so zum Teil Sachen, wo die Geschichte für mich, ich bin sehr geschichtsinteressiert gewesen, mein ganzes Leben. Ich habe anstatt Kinderbüchlein zu lesen, habe ich schon über den Zweiten Weltkrieg gelesen und meine Eltern sind ja immer sehr besorgt wegen dem. Sie haben gedacht, unser Kind hat einen Dachschaden noch einen, was ja auch stimmt. Aber ich habe, jetzt sind die zwei Welten zusammengekommen, das Interesse für Geschichten und eigentlich der Mann, der die Kamera hat, hat sich durch das können zusammentreffen und das war für mich ein sehr schöner Moment gewesen, muss ich sagen.
Mhm. Und du hast sehr viel Geschichte hautnah jetzt auch mitbekommen in deinem Arbeiten. Ich denke da an 9-11, 10 Jahre nach dem Terroranschlag in New York, hast du für Times Menschen porträtiert, die betroffen waren von diesem schrecklichen Moment. Das sind ja unglaublich emotionale Begegnungen. Die hast du auch in dir drin. Das geht nie mehr weg.
Ja, ich meine, natürlich, also, das sind die einzigen zwei Leute, die überlebt haben, überhaupt vom 92. Stockwerk. Oder die Feuerwehrleute, aber dann hast du auch mit Leuten geschafft aus dem Irak, die nachher Opfer geworden sind von amerikanischen Bombenangriffen, kurz darauf haben. Es war so eine recht umfassende Geschichte gewesen. Und wie gesagt, ich habe gerne so genau, es ist immer noch meine Perspektive auf die Welt und die ist sicher nicht genau. Es ist immer noch meine ganz eigene kleine Welt. Aber wenigstens habe ich eine Obsession gehabt, die so genau wie möglich können zu sehen und zu erfassen. Und es hat natürlich durch das auch immer wieder etwas hinterlassen.
Das bleibt auch in dir?
Für immer, ja. Das ist das Privileg von meinem Leben. Dass ich auch Begegnungen habe mit Leuten und dürfen sehen und auch manchmal traurig war ab dem, was ich gesehen habe. Aber wenigstens hat es mich bewegt und ich hasse es, wenn einem nichts bewegt.
Marco Gropp in der Sendung erzählen. Hedi! Jetzt haben wir es vorher von diesem Bikini-Foto, Badkleid-Foto von diesem Glismeten, von dieser Model-Karriere, dieser kurzen, und von der Teenager-Zeit. Jetzt muss ich gleich schnell fragen. Ich habe jetzt gleich schon rausgehört, es hat Töchter gegeben, es hat Männer gegeben. Wie ist das eigentlich gelaufen mit den Männern in deinem Leben?
Ja, da hat es ein paar gegeben, aber
also du bist zweimal 10 Jahre lang verheiratet gegeben, daraus hat es 3 Töchter gegeben. Ja. Fazit nach 2 Ehe. Was ist dein Fazit nach 2 Ehen?
Du, wir haben es gut gehabt, aber es ist Es ist nicht so das gewesen, was ich mir vorgestellt habe. Oder ich würde auch sagen, so wie du auf der Bühne bist, das ist einfach, das passt nicht so. Das ist einfach schwierig.
Also du bist heute eigentlich ganz glücklich, als Solistin durchs Leben zu gehen. Ja. Ich meine, als Alleinlebende meine
ich. Ja, schon. Ich bin oberglücklich.
Oberglücklich,
ja, ja, das ist
so.
Alles. Das
ja.
ist super.
Ja. Aber du hast vorher angesprochen, eine Zeit lang in der Spedition gearbeitet, vom einen Ehemann, den du hast. Also du bist ja die Mutter gewesen, du hast das Büro gemacht von dieser Firma und du hast noch Theater gemacht.
Ja, aber durch das, dass wir natürlich dann eine Scheidung hatten, haben die Kinder zwei Mamen und Papa gehabt. Ja. Und sie haben natürlich dann schon, sind sie dann bei Papa gewesen.
Ja.
Und dann hat man das schon nebenbei machen können. Und mein Mann hat einfach gesagt, du könntest nicht wenigstens mir ein bisschen, also in unserem Büro ein bisschen helfen. Und das habe ich mir auch einteilen können. Ja. Und ich finde es halt eben toll, wenn ich immer ein bisschen etwas machen kann.
Ja, ja. Aber das hat sicher auch Reaktionen gegeben. Weißt du, dass du jetzt noch Theater gespielt hast?
Zu oben? Nicht. Das schon hat immer interessiert. Das
ist wohl. Okay, gut. Ja. Ja. Aber weißt du, dass man die Geschäftsfrau auf der einen Seite Theater, weißt du, dass man es irgendwie gar nicht so ernst genommen
hat? Nein, das hat man gar nicht gesehen, das haben wir ja gar nicht gewusst.
Nicht. Okay, gut. Und das Theaterspielen hat man immer ernst genommen. Weißt, es gibt manchmal Leute, die sagen, ja gut, es wird nicht ernst genommen, wenn man als Schauspielerin unterwegs ist. Dann sagen die Leute, ja, gehst du ein bisschen Theater. So etwas hast du nie gehört. Nein,
das Wort darf ich gar nicht. Da sehe ich gerade rot. Ja.
Beim
Theater.
Entschuldigung, uns sagt man die ganze Zeit Vötteln.
Oh ja.
Also, das gibt nur ein Land. Ein Land, wo man eine Verniedlichungsform hat für das Medium. Und das ist die Schweiz. Und ich versuche immer zu fotografieren, nicht zu fotografieren. Aber ich weiss nicht, wie es euch geht in eurem Beruf.
Das ist genau das.
Liebe Hörerinnen und Hörer, alle Anwesenden, wir merken uns und lernen zwei Berufszweige, wo wir heute ein bisschen Einblick bekommen haben in die Berufszweige von der Schauspielerei. Wir sagen nicht mehr Theaterlen oder so solche Sachen. Und wir sagen beim Fotografieren nicht mehr fotografieren und auch nicht mehr Föteli.
Ja, natürlich, das kommt damit.
Ja, ja.
Kannst mir noch Föteli schicken?
Ja, genau. Ja, ja, genau. Also, was mir ja einfach auffällt, oder, wenn du bist ein leidenschaftlicher Mensch, Hedi, gell?
Ja.
Also, was ist die Liebe zum Theater? Was macht das aus?
Das ist eben gerade Leidenschaft.
Ja, das ist eben die Leidenschaft.
Das ist, wenn du so, wir sind eine Familie.
Ja.
Das ist einfach, wenn ich ins Theater komme, dann bin ich gerade ein anderer Mensch, das witze ich gerade. Mhm. Und wir haben es einfach im Theater so wunderbar. Wir sind so eine wunderbare Familie. Wir tragen eins, drei, das andere. Von Ellenbögen gibt es bei uns überhaupt nicht. Hat es noch nie gegeben, in den ganzen 40 Jahren nicht. Wir haben es einfach wunderschön. Und den Applaus haben wir auch.
Und einen leidenschaftlichen Mensch haben wir auch kennengelernt, als den Marco Grob, der als Fotograf, Regisseur seit 40 Jahren lang aktiv ist. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, es ist ja so ein bisschen, auch ein bisschen weit. Ich will es jetzt nicht negativ machen, aber eine Sucht.
Ah, ja, stimmt, das ist so.
Schon?
Ah, nein, vielleicht sagst du eine Zeit lang, ja, nein, das ist alles noch cool, das ist wie mit dem Trinken. Du würdest sagen, hey, ist alles in der Ordnung, also im Griff, aber eigentlich merkst du plötzlich, es hat dich im Griff. Mhm. Es hat so viel Eindrücke gehabt über so lang, so starke Emotionen und immer so Peaks. Mhm. Also weißt du, es ist immer so von einem Extrem ins andere. Dass ich gemerkt habe, das zieht einem schon. Und das zieht einem schon auch irgendwie in verschiedene Polen. Es ist, irgendwann habe ich es in den Schwiegriff bekommen. Im Sinn von, ich habe plötzlich nicht mehr wollen, so viel unterwegs sein.
Aber Komfortzone, die fühlt sich dir, die, das ist nichts für dich, oder?
Nein, ich glaube, das Leben von da, wo die Komfortzone aufhört. Das hat so einen Raum, wo es darf nicht so unbequem werden, nicht so unsicher werden. Sonst ist man zu fest mit Überleben beschäftigt. Aber ich glaube, Komfortzone hat auch etwas Gefährliches, dass man den verharrt. Und ich habe gelernt, ich habe mich immer wieder exponiert, dass ich eigentlich irgendwie außerhalb von dieser Komfortzone kann. Operieren.
Das ist gleich wie du, Hedi Kaufmann, wo immer wieder auch die Herausforderung packst und eine neue Rolle auswendig lernst, an die Texte gehst und einfach...
Das ist eben mein Leben. Ja. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, wenn der Marco und mich noch fotografieren könnte, möchte ich vielleicht noch eine Hollywood-Karriere.
Ja! Also Teddy wäre auf jeden Fall schon jetzt eine Frau zum Fotografieren.
Ja, oder? Natürlich. Ja. Also natürlich, das ist ganz klar.
Ja. Ja.
Also eben, für mich ist ich fotografiere lieber Männer eigentlich als Frauen, weil die haben immer so die Ideale, die da müsstest aufrechterhalten. Bei Jungs kommst du damit weg, ohne das zu machen. Aber ab einem gewissen Alter, ich sage jetzt mal irgendwie ab 40, 50, ist das wieder übersprungen.
Ja. Ja.
Und dann ist es auch wieder sehr schön, mit Damen zu arbeiten, also weißt du, Madames. Ich habe viele Schauspielerinnen fotografiert, wo nicht 25, 30, ja. 40 sind, sondern schon älter, und das war immer schön gewesen, weil die haben es einfach, die sind einfach, und da musst du nicht mehr auf irgendwelche Schönheitsideale.
Das ist die Schönheit von der Reife, ja.
Natürlich, ja. Und sie haben das hinter sich. Mhm. Sie sind an einem anderen Teil ihrem Leben angekommen, und es ist schön, wenn man sie trifft an diesem Moment.
Wenn man zurückschaut auf euer reiches Leben, auf das freudige Leben, Hedi, das du auch jetzt in dieser Sendung während der letzten 50 Minuten so stark widerspiegelt hast, was würdest du sagen, was ist dein grösster Reichtum?
Meine Familie, und wenn sie gesund sind, wenn meine Kinder gesund sind, dann geht es mir gut. Mhm. Mit meinen eigenen Problemen werde ich selber fertig. Aber das grösste Gut sind meine Kinder.
Wenn du zurückschaust auf dein Leben, Marco Grob, was würdest du sagen, was ist dein grösste Reichtum? Also abgesehen von Geld.
Nein, also ich glaube, das Wichtigste dort ist sicher, ich glaube, ich habe gesehen, wie viele einsame, reiche Leute es gibt auf dieser Welt. Also wirklich reich. Wie einsam sie sind und wie so isoliert sie sind, ich gebe dir komplett recht. Für mich ist zu wissen, dass mein Bruder, meiner Nichte, meiner Partnerin, dass sie gesund sind, das ist für mich wie der Grund für alles Gute, was drauf kommen kann. Und als Geschenk, was Leben mir gibt, sind Geschichten. Mhm. Geschichten und Geschichten und Geschichten und Geschichten. Eine nach der anderen. Und manchmal, wenn ich zurückkomme, hätte ich viel früher auf Amerika oder rausgehen, weil ich denke, oh man, ich hätte so viel mehr Geschichten noch wollen erleben in dieser Zeit, wo vorhanden.
Aber dass es jetzt einfach möglichst viel sein, ist ja auch nicht das Ziel, oder? Nein. Es ist ja schön, wenn sich vielleicht auch Kreise schliessen.
Genau. Es ist mehr ein Moment vom Schliessen vom Kreis, wie du es richtig sagst. Aber es ist nicht die Masse. Es ist, dass die verschiedenen Sachen, die du dabei lernst, immer wieder ein dichtes Netz geben.
Hast du das Beispiel von so einem Kreis, der sich in deinem Arbeiten geschlossen hat?
Ja, also ich glaube, einer der wichtigsten wäre der, also, meine erste Erinnerung ist Mondlandung, die erste Mondlandung 1969. Das ist meine erste Erinnerung, wo ich ein Bild zuweisen in meinem Kopf. Man hat mich ein bisschen mal vor den Fernseher gesetzt, natürlich schwarz und weiss. Und ich habe seitdem jeden Mann, der je auf dem Mond, vom ersten bis zum letzten, also der Armstrong ist 10 Tage vorher gestorben, vor unserem Termin, aber jeden Mann vom ersten bis zum letzten Mal auf dem Mond gesehen, durfte treffen, zum Teil bei ihnen daheim sein. Und sie haben dann einmal irgendein Zeug geklärt, und wenn der Assistent etwas sagen wollte, habe ich gesagt, Schnauze, der Kolumbus erklärt gerade Pinto. Weißt du, ich meine, das ist nicht der Moment, wo wir jetzt etwas sagen, wir hören einfach nur zu. Aber es ist so ein Moment, wo mein Leben, habe ich gemerkt, so ein Kreis verläuft. Immer wieder Kreise, die sich schliessen. Das war sehr schön gewesen.
Kreise, die sich schliessen. Ich nehme an, das ist jetzt zum Beispiel auch, wo deine Töchter eigene Kinder bekommen haben. Das sind auch solche intensive Gefühle,
ja,
oder? Das ist das. Es waren intensive Gefühle, auch in eure beiden Lebensgeschichten einzutauchen. In Lebensgeschichten von zwei leidenschaftlichen Menschen, die nicht in der Komfortzone unterwegs sind, sondern noch eins mehr herausfordern vom Leben. Ich möchte mich herzlich bedanken, Hedi Kaufmann und Marco Grob, dass ihr meine Gäste waren hier in der Sendung persönlich. Aus dem SRF Studio Basel. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, habt's gut und bis gleich. Tschüss zusammen.
Sendung persönlich, die ihr gehört habt, von Dani Furler moderiert. Seine Gäste, der Fotograf Marco Grob und die Schauspielerin Hedi Kaufmann. Sie haben aus dem Radiostudio Basel gesandelt, für Technik verantwortlich der Chris Weber und der Serge Krebs. Die Sendung, die wird heute Abend um 10 Uhr bei uns auf SRF1 wiederholt. Ihr könnt sie auch jederzeit schon nachhören. Jetzt unter srf1.ch/persönlich. Und noch eine Vorschau auf die Sendung vom 8. Juni, also vom nächsten Sonntag. Dort ist Michelle Schönbächler Moderatorin und ihre Gäste sind Katrin Döbrunner. Sie ist Paraathletin, Rollstuhlfahrerin und Christoph Walter ist Bandleader und Musiker. Sie senden aus dem Kulturzentrum Brau ins Hochdorf und für diese Veranstaltung braucht es keine Anmeldung. Ihr könnt dort einfach vorbeigehen.
Von Musik im Mann, ich schreibe einfach Liedli.
Wir schauen sehr unromantisch zuerst auf Zahlen. Weil so eine Tournee wird auch nach Logistik geplant und nicht nach «Ich möchte mal in dieser Stadt spielen».
Also ich habe gewusst, es wird streng, aber ich habe nicht gedacht, dass es so streng wird.
Ich lebe nicht von der Musik, sondern mit der Musik. Ich habe es zum Glück nie müssen für meine Existenz machen und da bin ich sehr, sehr froh.
Es ist ein Teil von mir. Unvorstellbare Situation, wenn Musik auf einmal nicht mehr in meinem Leben weh.
Swiss Made. Schweizer Musik total. Jeden Samstag von 2 bis 4 auf SRF 1.
SRF Verkehrsinfo.
Tiefe Sicht von 10.59 Uhr auf der Nord-Süd-Achse Richtung Norden 6 Kilometer Stau, mindestens eine Stunde Wartezeit ab Quinto Richtung Süden und Stau und 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Die Einfahrt in Airolo ist aktuell gesperrt. Das Astra empfiehlt deshalb, die A13 via San Bernardino zu benutzen. Und dann noch ein Hinweis zum Autoverlad am Furka. In Oberwald beträgt die Wartezeit aktuell eine halbe Stunde. Ich wünsche Ihnen eine sichere Weiterfahrt.
Die Nachrichten von SRF um 11 mit Olivia Limacher. In der Nacht sind in Russland zwei Brücken eingestürzt nahe der Grenze zur Ukraine. Eine in der Region Bryansk und eine in Kursk. Die russischen Ermittler sagen nun, bei beiden Brücken habe es Explosionen gegeben. Man untersuche die Vorfälle. Zum Grund der Explosionen sagten sie nichts. In Bryansk sind 7 Menschen gestorben, Dutzende weitere wurden verletzt, wie die Behörden mitteilen. Die Straßenbrücke stürzte auf Bahngeleise. Ein Zug mit fast 400 Menschen an Bord ist entgleist. In der Region Kursk stürzte eine Eisenbahnbrücke auf eine Straße. Ein Güterzug fiel teilweise herunter. Bei diesem Vorfall wurde laut Behördenangaben eine Person verletzt. Zu zwei kurzen Meldungen aus der Schweiz. Im Walliser Lötschental bleibt die Situation nach dem Gletschersturz angespannt. In der Nacht habe es beim Berg oberhalb von Blatten weitere kleine Abbrüche gegeben, sagt der regionale Führungsstab auf Anfrage von Radio SRF. Die Lage bleibe instabil, sodass weiter keine Einsatzkräfte ins verschüttete Dorf Blatten gehen könnten. Und Fleisch, das mit sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS verseucht ist, wird im Kanton St. Gallen weiter verkauft, da sowohl die Grenzwerte überschritten werden. Der Kanton bestätigt gegenüber der NZZ am Sonntag, dass noch keine Verkaufsverbote verhängt wurden. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen kritisiert das Vorgehen des Kantons St. Gallen. Es sei nicht konform mit den Vorgaben des Lebensmittelrechts. Wer wird der neue Präsident Polens? Das entscheidet die polnische Stimmbevölkerung heute in einer Stichwahl, 2 Wochen nach der ersten Runde. Ins Rennen geht der liberale Warschauer